To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Rechte Literatur auseinandergenommen von Andy Eckert und Damian Arnold.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Wie immer sitzt hier im Studio mit mir mein geschätzter Co-Host, Co-Moderator Damian Arnold.
Und neben mir im Studio sitzt mein ebenso geschätzter Co-Moderator Andy Eckert. Wir besprechen weiterhin alte, weise Männer.
Hommage an eine bedrohte Spezies.
Den Gesprächsband von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus mit alten, weisen Männern. Der heutige alte, weise Mann
ist Wolfgang Reitzler, der überschrieben worden ist mit Car Guy. Und das Zitat, das man ihm zugeordnet hat, ist: Ich glaube nicht an eine völlig egalitäre Gesellschaft.
Ich glaube auch nicht, dass wir uns in einer völlig egalitären Gesellschaft befinden. Insofern, das Zitat ist so rausgegriffen, accidentally based. Das Interview führte Franka Lehfeld und wir müssen heute ausnahmsweise mal keine Content Notes aussprechen, weil das Interview tatsächlich sehr trocken geführt ist, mit sehr viel biografischen Details aufgeladen ist aus Wolfgang Reitzlers Karriere und es gar nicht so sehr um seine Haltungen bezüglich beispielsweise Frauen geht oder bezüglich Minderheiten geht, wie wir das bei anderen Interviews hatten. Wolfgang Reitzler ist ein Name, der vielen erstmal nicht so viel sagen dürfte, gerade aus unserer Generation, weil solche Personen ja sehr gut darin sind, im Hintergrund stattzufinden. Wolfgang Reitzler war fast ein Vierteljahrhundert lang bei BMW, zuerst als Ingenieur tätig, dann war er Forschungsleiter und er wechselte dann eben in die Management-Ebene. Er war dann eine kurze Zeit bei Ford und dann später noch bei der Linde AG. Also Linde, das sollte einigen vielleicht aus dem Physikunterricht oder dem Chemieunterricht bekannt vorkommen, das Linde-Verfahren zur Verflüssigung von Luft. Und die Linde AG beschäftigt sich eben mit Lagerung und Verkauf von Gasen. Und er war dort im Vorstand tätig. Wenn wir ein Interview haben, was mit einer solchen Person aus höchsten Wirtschaftskreisen geführt wird, dann ist natürlich eine Sache besonders wichtig, und zwar die Vermenschlichung und die Identifikation. Wir müssen diese Person auf eine Ebene bringen, beziehungsweise die interviewende Person muss diese Person auf eine Ebene bringen, damit sie nicht zu abgehoben klingt. Und insofern ist die Einleitung, die Franka Lehfeld schreibt, bemerkenswert, denn sie beginnt zuerst mit folgenden Worten. Der kleine Schweizer Kanton Tessin zeigt sich von seiner sommerlich unbeschwerten Seite. Palmen ziehen sich durch den Hotelgarten, Urlauber liegen am Pool, Kinder spielen mit Schwimmreifen. So könnte sich ein Sommertag im Jahr 1980 angefühlt haben. Die Welt scheint hier noch in Ordnung zu sein. Dieses kleine Fleckchen Erde, es fühlt sich an wie eine Oase. Also wir haben die Beschreibung des Hotels, in dem das Ganze stattfindet. Und dann kommen wir zur Beschreibung der Person, was dann einen gewissen Kontrast darstellt. Ein zierlich wirkender Mann setzt sich auf die Sesselkante. Er trägt ein blau-türkisfarbenes T-Shirt, Rundausschnitt, kein Kragenshirt, etwas ausgewaschen. Dazu eine cremefarbene Shorts und braune Lederschlappen. Er bestellt Aqua Gassata, Wasser mit Sprudel. Der Herr, der leger und konzentriert zugleich erscheint, ist Wolfgang Reitzle. In einem anderen Umfeld würde wohl ein Namensschild auf dem Tisch stehen mit der Aufschrift Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Reitzle. Diesen gesellschaftlichen Schnickschnack braucht Sonntagnachmittags in Ascona kein Mensch. Er ist einer von uns.
Oh ja, er ist einer von uns, aber wir erwähnen bitte trotzdem nochmal, dass er Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Reitzl ist. Nicht, dass das vielleicht jemand nicht wissen würde. Und mich würde es auch total überraschen, wenn wir, wenn jetzt irgendwie im Interviewverlauf nochmal Situationen aufgemacht werden würden, in dem es so wirken könnte, als müssten, bräuchten wir doch diesen gesellschaftlichen Schnickschnack. Naja, in der Literaturwissenschaft nennt man das, glaube ich, ich habe den Fachterminus vergessen. Foreshadowing ist ja das Englische.
Ach so, ja, eine Vorschau.
Eine Vorschau, genau.
Mhm. Die erste Frage wird dann gewidmet dessen, ob er so etwas hätte wie ein persönliches.
Nee, Damian, bitte. Können wir nochmal den letzten Satz vorlesen, der vor der Frage steht? Ich finde den so toll. Ich habe mir den unterstrichen. Mhm. Da haben wir bitte Ernsthaftigkeit.
Ja.
Wir sind hier ein seriöses Volk.
Hier sitzt er nun, einer der erfolgreichsten Wirtschaftsmanager Deutschlands. Sein Name gilt als Synonym für den Aufstieg von BMW. Er lächelt entspannt, ist bereit für ein Gespräch über sein Leben, Lektionen, Lehren und die Liebe.
Die sind... Okay, Damian, was ist denn die erste Frage? Wie geht es denn los?
Sie fragt ihn danach, ob es einen festjustierten inneren Kompass bei ihm gegeben hätte. Und er antwortet, sich verändern, gleich bleiben, da gibt es kein Entweder-Oder. Ich bin heute natürlich ein anderer als vor einem halben Jahrhundert. Zugleich gibt es Konstanten. Eine davon ist sicher, dass ich mein Leben lang ein Grundprinzip verfolgt habe. Und jetzt Obacht, alte weise Männer sprechen.
Und das gleich schon so früh. Mhm. Also vielleicht könnten wir das Interview danach abbrechen.
Und dieses Prinzip lautet, nichts ist so gut, als dass man es nicht noch besser machen könnte. Das merken wir uns mal für später. Wenn es um das Thema geht, wie sollte ein Unternehmen im Kapitalismus agieren. Mhm. Wir können es jetzt hier aber erst einmal auf die Selbstoptimierung beziehen. Also weg von diesem Ingenieursdenken hin auf das eigene Leben. Und da fällt einem natürlich auf, dass es verunmöglicht, irgendwann einmal einen Zustand der Zufriedenheit zu erreichen, weil man immer feststellt, es gibt irgendetwas, was man nochmal an sich auch verbessern könnte, um des Verbesserns willen.
Aber dieses Prinzip bedeutet auch eine gewisse Erdung, sagt Wolfgang Grazia selber. Mhm. Und zwar sagt er, es macht einen bescheiden, wenn man sich klar macht, das, was jetzt gerade Stand der Dinge ist, ist noch nicht das Optimum.
Das Tolle daran ist ja aber, dass man dieses Optimum nie erreichen wird. Es erinnert ein bisschen an Arthur Schopenhauer, der von dem einen Glückszustand schreibt, den es nicht gibt, aber dem Menschen immer nachjagen und glauben, ihn dann erreicht zu haben, wenn sie für einen Moment einen ekstatischen Zustand erreichen. Mhm. Das dann aber eben nicht von Dauer ist und wo er dann das große Unglück des Menschen drin sieht. Bei Wolfgang Reitzle überwiegt da nicht der Pessimismus, sondern es muss angepackt werden und sich selber weiterentwickelt werden. Es geht also gar nicht um eine Weiterentwicklung, die darauf an sind, dass man lernt, nicht einfach nur mit dem Anspruch, sich zu verbessern, sondern vielleicht für interessante Einblicke, auch vielleicht einfach mal um der Spaß an der Freude willen, sondern es muss immer das klare Ziel der Verbesserung der eigenen geben. Über diese Weiterentwicklung wird dann weiterhin gesprochen, weil Franka Lehfeld die Formulierung trifft, dass er ein Leben auf der Überholspur geführt hätte. Und er sagt, dass das gar nicht sein Vorsatz gewesen sei. Er war halt einfach so. Also er schreibt wirklich so, ich war halt so. Ich wurde der jüngste Absolvent der TU München und bin das dann über Jahrzehnte geblieben. Ich habe meine beiden Abschlüsse in Rekordzeit und mit Auszeichnungen gemacht und innerhalb von 2,5 Jahren zum Doktoringenieur promoviert. Und dann zählt er das ein bisschen weiter auf, wie so sein Lebenslauf war und wie das auch mit seiner Familie zusammenpasste. Und dann kommt er zur folgenden Aussage, meine Eltern hatten nie viel Geld, aber doch so viel, dass sie mir das Studium finanzieren konnten. Für mich war daher klar, wenn meine Eltern mich so unterstützen, dann strenge ich mich auch an. Haben wir schon mal über Privilegien gesprochen?
Ich meine, bestimmt haben wir das getan, aber damit ist es wirklich so privilegiert, wenn deine Eltern das Studium bezahlen können? Ja.
Ja, ich will auch nicht sagen, dass er in übergroßem Reichtum oder so aufgewachsen ist. Darum geht es nicht. Aber zu erkennen, was für einen Vorteil man gehabt hat, schon vom Start an, das soll nicht die eigenen Leistungen negieren, aber es relativiert sie insofern, als dass man sagen kann, es kommt eben nicht nur einfach darauf an, die ganze Zeit fleißig gewesen zu sein, in Rekordzeit sein Studium hinter sich gebracht zu haben und so weiter und sich die ganze Zeit fleißig angestrengt zu haben, sondern es gibt Startvoraussetzungen, die einem ermöglichen, auch besser gestellt zu sein als Leute, die genauso fleißig, wenn nicht sogar noch fleißiger sind als man selber.
Ich finde das ja auch immer so die Frage von, also erstens genau, Leute, die vielleicht noch nebenbei arbeiten gehen müssen, sind vielleicht genauso fleißig oder sogar noch fleißiger, weil sie halt weil sie vielleicht Studien Regelstudienzeit schaffen und währenddessen noch arbeiten und vielleicht ein Sozialleben führen. Und andererseits finde ich diese Aussage schon wieder so, ja, ich habe mein Studium in Rekordzeit hinter mich gebracht. Naja, also in Anbetracht dessen, dass der eigentliche Sinn eines Studiums Bildung und ja, vor allem auch irgendwie Weiterbildung von sich selbst ist, jetzt mal ganz unabhängig davon, von Wissensinhalten, auch generell wissenschaftlich Methode ist, finde ich das halt immer auch so spannend, wenn Leute so richtig doll darauf pochen, wie schnell sie das geschafft haben. Also ich finde eigentlich die Idee, dass man sich für ein Studium Zeit nehmen kann, um wirklich, um halt wirklich zu studieren, eigentlich ganz nett.
Ja.
Das andere ist halt immer diese Effizienzfrage.
Genau, man muss nun mal natürlich sagen, dass das noch eine andere Zeit war, in der er studiert hat.
Aber das ist ja heute nicht anders. Es ist heute auch nicht so viel anders. Also gerade auch sämtliche Ämter pochen ja darauf, wenn du auf Geld vom BAföG zum Beispiel angewiesen bist, mach das in Regelstudienzeit und entscheide dich bitte nach dem dritten Semester nicht mehr um.
Ja, was ja aber auch Sinn ergibt aus der Sicht der Ämter und aus der Sicht des Staates, weil es ja eben nicht um das Ideal der Bildung geht, sondern darum, arbeitstüchtige Menschen dort heranzuziehen. Er wird nun gefragt danach, wie es ist mit Einschränkungen, die ein solcher fleißiger Lebensstil und auch so ein disziplinierter Lebensstil mit sich bringt. Hattest du nie das Gefühl, du könntest deine Jugend verpassen? Andere gehen in dieser Zeit aus, treffen Frauen, trinken mal einen über den Durst. So ist es. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht als Einschränkung oder Belastung empfunden. Natürlich habe ich gemerkt, dass ein paar nette Freunde mein Verhalten nicht mehr lustig fanden. Als ich die dritte Einladung zu einem Wochenendausflug abgesagt habe, bin ich nicht mehr eingeladen worden. Ich habe durchaus gespürt, dass sich der Freundeskreis neu sortiert hat. Auch ein schöner Euphemismus. Mhm. Übrig geblieben sind aber die, die ähnlich tickten. Und jetzt...
Neu sortiert klingt irgendwie, als ob irgendwie... keine Ahnung, der beste Freund, die beste Freundin sich geändert hätte, aber so grundsätzlich alle noch da wären. Mhm. Was er ja eigentlich sagt, ist, Leute haben, seine Freundinnen haben gesagt, Wolfgang, wirklich, chill mal, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und er hat gesagt, nee. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann halt nicht. Also das ist ja die Realität und auch zu sagen, auch übrig geblieben sind aber die ähnlich tickten. Ja, klar, irgendwie eine Faustregel im Studium, die Leute, man unternimmt dann was mit denen, die ähnlich sind wie man selber. Aber das klingt ja hier nochmal ein bisschen extremer.
Er schreibt weiter, im Übrigen bin ich abends natürlich auch öfter ausgegangen. Es war 1968 und München war ein Nest. Es gab damals diese alternativen Gruppen, es wurde auch gekifft. Viele wohnten in Wohngemeinschaften.
Ich weiß nicht, hat sich die Zeit bis heute verändert? Also viele WGs, viel Kiffen.
Ich habe das alles gesehen und auch miterlebt, aber immer gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und zwar nicht, weil ich damals schon das Ziel gehabt hätte, Karriere zu machen oder gar Vorstand zu werden. So explizit war das nicht. Aber ich war inspiriert von der Idee, etwas zu gestalten, etwas zu beeinflussen, was relevant ist. Haben die Hausbesetzer etwa nicht gestaltet?
Nee, das ist nicht relevant.
Ah ja.
Also es geht ja um den Part. Du musst den Nachsatz bitte noch lesen, Damien. Mhm. Das gehört dazu.
Franka Lehfeld schätzt dann weiterhin so seinen Charakter ein, auch in einem Zwischeneinschub, den sie macht, und lenkt dann auch die Fragen dahin, weil es durchaus ungewohnt ist, dass Anfang 20-Jährige ein so großes Selbstbewusstsein haben in ihrem Auftreten, auch in der in der beginnenden Karriere.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und sie schreibt, genau das ist doch eine Gabe. Augenhöhe hat nichts mit Körpergröße zu tun, es ist das eigene Selbstverständnis. Auch wenn man dafür Lehrgeld bezahlt, es gibt durchaus Chefs, die diese Vorgehensweise befremdlich finden. Es ist ein schmaler Grat, aber jugendliche Motivation beschwingt diesen Wesenszug natürlich zusätzlich. Er sagt, bestimmt, es war einerseits selbstbewusst, aber durchaus auch etwas naiv. Ich habe damals mit niemandem darüber geredet und dachte, so macht man das einfach. Die Folge war natürlich, dass ich auffiel. Jedenfalls hatte ich irgendwann eine Vorstandssekretärin am Telefon.
Damian?
Ja?
Vielleicht die wichtige Einordnung, womit fällt er denn auf? Also was war denn seine Idee, die er mit niemandem geteilt hat?
Er wollte Vorstandsassistent werden bei BMW.
Ei. Das ist, wie bezeichne ich das, jugendliche Motivation, würde ich sagen.
Ja, Probleme erkennen, Probleme lösen, Herausforderungen sind nur dornige Chancen.
Ja, hallo, ich bin der Wolfgang Reitzle. Sie haben keinen Vorstandsassistenten? Nein. Jetzt schon.
Jetzt schon. Also er hatte eine Vorstandssekretärin am Telefon, es war ein Dienstag, bis heute ist am Dienstag die Vorstandssitzung bei BMW und da sagte sie zu mir, nein, nein, Herr Koch, das war damals der Vorstand der Produktion, da wollte ich hin, der ist jetzt in der Vorstandssitzung, aber Sie werden vielleicht nachher oder in den nächsten Tagen von einem Herrn Köhne angerufen. Bereits am Nachmittag meldete sich dann Herr Köhne. Er arbeitete eine Hierarchieebene unterhalb des Vorstands und wurde später mein Chef. Am Ende sagte er, ich soll einfach vorbeikommen, am besten noch heute. Ich habe mich also in den einzigen Anzug geschmissen, den ich besaß und bin zu BMW zum Vorstellungsgespräch gefahren. Also vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Ingenieurs... vom Diplom-Ingenieur hin zur Vorstandsebene.
Ich finde es fantastisch, ehrlich gesagt. Und ich stelle mir, seitdem ich das gelesen habe, vor, was an diesem Tag passiert ist. Die haben ihre Vorstandssitzung, die kommen raus. Die Sekretärin ist so, also Herr König, können Sie kurz sprechen? Da hat jemand angerufen, der wollte hier arbeiten. Der wollte ihren Job. Also gut, sie haben, ne, es wird ja aufgeklärt, dass der Vorstand gar keine Assistenzebene hat. Aber hierarchiemäßig wäre das ja apparently da, wo Herr Köhne steht. Das muss auch so witzig gewesen sein.
Ja, nun möchte man natürlich nicht verneinen, dass so etwas passiert. Es gibt ja viele solcher Karrierebeschreibungen von Leuten, die dann auch in höhere Wirtschaftskreise aufgestiegen sind.
Ja, ja, also ich finde halt einfach nur die Vorstellung des Gesprächs im Büro witzig danach.
Ja, natürlich. Das Problem ist ja eher, dass das wieder als ein Erfolgsrezept verkauft wird. Es wird gesagt, es kommt einfach nur auf die eigene Persönlichkeit an. Vielleicht ein bisschen jugendliche Selbstüberschätzung, aber auf jeden Fall ein selbstbewusstes Auftreten, ein selbstbewusster Umgang mit den eigenen Fähigkeiten, der einen dann weiterbringt. Nun kann man aber an der Stelle festhalten, dass das ja natürlich nur ein Ablenkungsmanöver ist. Denn ungeachtet dessen, wie selbstbewusst wir alle sind, ist ja klar, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Stellen gibt. Vor allen Dingen nur eine begrenzte Anzahl an Stellen, die sich dann auch in so eine Management-Ebene bewegen.
Wie, es gibt nur wenige Chefinnen.
Ja.
Seltsam.
Das bedeutet, es wird hiermit einfach... der tatsächliche Wettbewerb verschleiert, wenn man einfach sagt, ja, du musst dich selber optimieren, du musst einfach nur ein bisschen selbstbewusster werden, ein gewisses selbstsicheres Auftreten haben und schon ist das mit der Stelle kein Problem. Es ist dann so, dass er weiterhin zu diesem Erfolg befragt wird und er stellt sich dann selber die Frage, kann man eine charismatische Führungsfigur werden oder ist Charisma angeboren? Und auch hier gilt wieder, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, beides stimmt. Du kannst dir einen guten Teil dessen, was du zum Erfolg brauchst, aneignen, aber dazu musst du dir selbstkritisch klar machen, wo deine Stärken und deine Schwächen liegen. Du musst dich fragen, wie sieht mein Profil aus und wo brauche ich noch Verbesserungen? Außerdem muss man erkennen, wie man an sich selbst arbeiten kann und an welchen Stellen man sich Hilfe von außen holt. Bei mir waren einige Dinge gegeben, andere nicht. Die Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften etwa ist mir immer schwer gefallen.
Das ist ja mal eine ehrliche Aussage, wa?
Huiuiuiui. Und er schließt das Ganze mit dem Satz, rückblickend war ich an mancher Stelle wohl zu selbstsicher. Das Tolle ist, dass man das ja immer erst im Nachhinein einschätzen kann.
Ja, richtig.
Es muss natürlich jetzt wieder auf das Uni-Thema hinauslaufen, weil unsere Gesellschaft, wir erinnern uns, ist laut dem Vorwurf von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus nur noch dabei, sich in Dauerstudium zu begeben, das alle paar Semester abzubrechen und in einen anderen Studiengang zu wechseln und nicht irgendwie zur Rande zu kommen. Und generell studieren zu viele Leute, die Akademisierung ist zu groß in diesem Land.
Ich finde das auch immer ein bisschen funny, wenn Leute das sagen, die studiert haben. Also nicht funny.
Ja, und sie fragt ihn, heute möchte im Grunde jeder studieren und vom Hörsaal aus direkt in eine Führungsposition einsteigen. Dass das keine gesunde Entwicklung für den deutschen Arbeitsmarkt ist, ist offensichtlich. Welche Lehre hast du aus der Lektion gezogen, an der Basis des Unternehmens deine Karriere zu beginnen?
Also erstens, coole Behauptung, Faktenbasis, wo kommt das her? Also, Das ist ja nur eine Behauptung in erster Linie und das, wir diskutieren darüber, ob das ein Fakt wäre.
Nun ja, also es ist ja tatsächlich so, dass es auch Umfragen gibt beispielsweise unter der jüngeren, also unter der jüngeren Generation, ja, die jetzt auch noch mal nach uns kommt, die ja schon Einkommensvorstellungen haben, die darauf, also die nur möglich sind, wenn du tatsächlich in höheren Positionen arbeitest. Dass das Ganze aber nicht damit verbunden sein muss, sondern sie haben einfach nur die Vorstellung, sie wollen so und so viel Geld zur Verfügung haben, aber das ist nicht unbedingtweise an den Job geknüpft, das ist jetzt nochmal die andere richtig. Frage.
Und die zweite Sache ist halt, er ist die perfekte Person, die man dafür fragen kann. Mhm. Das ist keine gesunde Entwicklung. Ja, das wollte er doch auch so. Also er wollte ja auch direkt aus der Uni in die Führungsposition. Mhm. Und dass es halt nicht geklappt hat, liegt halt nicht an ihm oder dass er plötzlich so eine Erkenntnis hatte, dass es nicht gut ist, sondern weil man halt einfach gesagt hat, so ja, fang mal bitte woanders an.
Er sagt, man hat mir beim Einstellungsgespräch sehr schnell vermittelt, dass es grundsätzlich bei BMW keinen Assistenten des Vorstands gibt. Das musste ich mir also abschminken. Man war der Meinung, ich hätte mich zwar akademisch bewiesen, bräuchte jetzt aber doch eine praktische Ergänzung. Und das bedeutete ganz unten anfangen. Es brauchte keine höhere Position zum Start, sondern ich sollte mein Wissen kombinieren mit solider Basiserfahrung. In der sogenannten Methodenwerkstatt. Dort kümmerte sich ein Facharbeiterteam um neue Fertigungsverfahren, erprobte sie, bevor sie eingeführt wurden. Als man mir den Vorschlag unterbreitete, dort anzufangen, habe ich, das sage ich heute ehrlich, einige Tage gebraucht, um die Enttäuschung zu überwinden. Ich habe sogar überlegt, ob ich nicht die Nummer 2 auf meiner Liste anrufe. Das war damals Unilever, noch so ein sympathischer Konzern. Vielleicht hätten die einen Vorstandsassistenten gebraucht.
Das ist halt also... Er hätte es auch verschweigen können. Also gut, dass er ehrlich ist, aber die Fragestellung impliziert halt einfach schon ein, das ist nicht gut. Und er ist so, also ich war enttäuscht. Ich habe überlegt, ob ich einfach den nächsten Vorstand anrufe.
Mhm. Und in der Tat war es dann so, dass ich innerhalb der ersten Wochen gelernt habe, dass ich mit meinem Bossanzügchen nicht punkten konnte und mit meinem Doktortitel schon gar nicht. Also sollte man jetzt doch kein selbstbewusstes Auftreten haben. Also es ist vielleicht doch sinnvoll, das eigene Ego und das eigene selbstsichere Auftreten der Umgebung entsprechend zu gestalten.
Kontext. Eventuell.
Ja, und er beschreibt dann daraufhin, wie sein weiterer Werdegang war bei BMW. Einen Einschub fand ich da ganz lustig von ihm. Da beschreibt er nämlich, dass es eine Position gab, die es vorher nicht gab und die man nur für ihn so geschaffen hat. Großartig.
Fantastisch.
Mhm. Weiterhin wird er dann gefragt, es lässt sich leicht sagen, dass man ein Team für sich gewinnen kann und dass harte Arbeit dazu führt, dass sich alle hinter einem versammeln. Aber das dauert seine Zeit und oben wird die Luft bekanntlich immer dünner. Wie bist du mit dem Gegenwind und dem Mobbing umgegangen? Ich möchte nicht wissen, was hinter meinem Rücken alles gelaufen ist. Natürlich waren Leute kritisch, aber auch neidisch. Warum kommt so ein Youngster so schnell in diese Position? Darüber habe ich mir aber nie Gedanken gemacht. Ich wäre sonst unsicher geworden und das musste ich vermeiden. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass er ein Problem hatte, mit Betriebsräten und Gewerkschaftern zu kommunizieren? Ja, sorry, das würde ich jetzt hier nicht reinziehen, aber ja.
Ich würde vielleicht Wolfgang Reitzel selber anführen. Mhm. Rückblickend war ich an mancher Stelle wohl zu selbstsicher.
Ja.
Ja.
Das geht dann weiter, denn es darf natürlich nicht der Lieblingsbegriff von Franka Lehfeld und Nena Brockhaus fehlen, die Work-Life-Balance.
Ja, die Work-Life-Balance. Gut, wenigstens haben sie diesmal nicht Work-Balance geschrieben.
Mhm. Nach einer Work-Life-Balance hat in deinem Team damals so niemand gefragt, oder? Niemals. Als ich die 3 Preise mit nach München gebracht habe, habe ich die nicht in mein Büro gestellt, sondern in die Halle, in der wir uns immer getroffen haben. Das war das Sinnbild für unseren gemeinsamen Erfolg. Da denkst du nicht mehr daran, ob du ein Wochenende nicht Skifahren warst.
Das sind Probleme. Ich glaube, also vielleicht geht es auch nicht immer nur ums Skifahren, sondern vielleicht auch einfach so um Zeit mit Menschen zu verbringen, die nicht vom gleichen Menschen bezahlt werden wie ich.
Es geht um etwas Größeres.
Ah, okay.
Es gibt einfach nichts Größeres als dieses Erfolgsgefühl.
Des Skifahrens. Mhm. Also, nee. Nein.
Deshalb hat der Begriff Work-Life-Balance für mich persönlich, aber ganz sicher auch für viele andere, einen unguten Unterton. Er suggeriert einen Widerspruch zwischen Leben und Arbeiten. Er unterstellt, dass Arbeit eine Belastung sei, die man sich nehmen müsse, um schnöde sein Geld zu verdienen. Ja, Genau das ist Arbeit im Kapitalismus. Es ist die Notwendigkeit, die systemische Notwendigkeit, dass du nur überleben kannst, wenn du Geld verdienst, indem du deine eigene Arbeit an einen Kapitalisten verkaufst. Und er setzt das jetzt wieder in diesen bürgerlichen Moralismus, indem er von der sinnvollen Arbeit schreibt. Das ist für mich undenkbar. Für mich ist ein Leben ohne eine sinnvolle Arbeit, die mir Spaß macht, kein Leben. Die Folge einer konsequenten Work-Life-Balance-Einstellung hingegen scheint mir zu sein, dass jemand versucht, mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Zeit zum Leben zu ergattern.
Ich wiederhole mich aber. Ja.
Ja.
Also die Frage ist ja halt auch, ist ein Leben ohne Arbeit, die dich erfüllt, nicht denkbar, oder meinst du halt einfach ein Hobby, für das du zufällig bezahlt wirst? Mhm. Also es muss ja schon ein Special Interest sein.
Ja, und für wie viele Menschen ist denn Arbeit etwas, was sie gerne machen und genießen können? Es sagt sich ja immer so leicht aus so einer Position heraus, in der man einen Job hat, den man auch gerne wollte und der einen erfüllt. Denkt man wirklich, dass alle anderen Menschen das genauso sehen? Aber ja, das ist ja, wie schon gesagt, auch wieder dieses Zynische. Leute sollen sich mit seiner Position und seiner Meinung identifizieren, obwohl sie eigentlich auf der anderen Seite des, sagen wir mal, des Klassenkampfes stehen.
Naja,
obwohl sie eigentlich diejenigen sind, die mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Zeit zum Leben erreichen wollen.
Aber damit, wir haben uns doch gerade schon Mühe gegeben, ihn möglichst human und möglichst auf unserer Ebene darzustellen. Jetzt mach das doch nicht kaputt mit deiner Analyse.
Er macht es selber kaputt. Er sagt...
Und jetzt gibst du wieder die Schuld ihm.
Er sagt, blicke ich heute zurück, dann erkenne ich in meinem Erfolgsrezept von damals robuste Grundwerte, die ein Unternehmen charakterisieren, das sich gegen Wettbewerber behaupten und durchsetzen will. Und dazu braucht es Mitarbeiter, die für das Unternehmen und seine Ziele brennen, die sich mit diesem Unternehmen also identifizieren und sich von ihm bereitwillig ausbeuten lassen, gerne auch mal mehr Arbeit leisten, auch unbezahlte. Dann ist das kein Problem mehr.
Und vor allem ganz wichtig für die Ziele des Unternehmens. Ich finde es toll, dass er das nochmal so sagt. Es geht also gar nicht mehr um persönliche Ziele. Mhm. Bei ihm vielleicht schon, weil er sich mit dem Unternehmen identifiziert hat irgendwann.
Ja.
Zumindest mit seiner Rolle darin und seinem, das, was er da tut. Aber für die meisten ist das ja nicht der Fall. Für die meisten ist es halt wirklich der Ort, wo sie Lebenszeit und Arbeitskraft in Geld umwandeln wollen, müssen.
Ja, und die Grundwerte, die robusten, richten sich eben nur an diesen Wettbewerb. Und da kommen wir nochmal darauf zurück, was er am Anfang gesagt hat, nämlich nichts ist so gut, als dass man es nicht noch besser machen könnte. Das ist eine Logik, die aus diesem Konkurrenzdenken heraus folgt, dass ein Produkt weiterentwickelt werden muss, um noch Beständigkeit am Markt zu haben. Dass es Verbesserungen gibt, die eigentlich keine wirklichen Verbesserungen sind, sondern nur das sogenannte Gebrauchswertversprechen. Also es tut mir leid, dass ich das einmal kurz erläutern muss, dieser Begriff. Karl Marx unterscheidet zwischen dem Gebrauchswert und dem Gebrauchswertversprechen. Also dass er sagt, es gibt einen Gebrauchswert des Produkts. Im Falle eines Autos, es kann fahren. Und dann gibt es das Gebrauchswertversprechen, also die Aufladung damit, dass man zum Beispiel sagt, und das ist ja dann auch, was Werbung ausmacht, ein Auto bedeutet Freiheit. Freiheit, dorthin zu fahren, wo du möchtest. Freiheit, in der Geschwindigkeit zu fahren, in der du willst. Das ist dann natürlich ein Gebrauchswertversprechen, was in der Realität immer wieder an seine Grenzen stößt, sei es durch Tempolimits, durch Staus und so weiter. Aber das ist das Gebrauchswertversprechen, mit dem das Auto aufgeladen ist. Und sehr viele der modernen Features von Autos dienen nur dazu, um Gebrauchswertversprechen zu schaffen und nicht den eigentlichen Gebrauchswert des Autos tatsächlich zu verbessern.
Ist das eine ganz ähnliche Dynamik, wie wir es mit KIs haben?
Es ist eine ganz ähnliche Dynamik, wie wir es mit jeglichen Produkt im Kapitalismus erleben.
Was ist der Gebrauchswert dieses Podcasts, Damian?
Viel wichtiger ist das Gebrauchswertversprechen, also folgt uns auf Instagram und TikTok. weiteren Zusammenfassungen seiner Karriere können wir ein bisschen überspringen. Es ist dann vielleicht ein bisschen spannend, so aus Unternehmensgeschichte, von wegen, dass er vertragsbrüchig geworden ist und so weiter und dass er diesen Fehler bereut. Wir kommen nun zu einer viel interessanteren Frage als der nach seiner Karriere, nämlich dessen, wie sieht es denn nun aus mit der Work-Life-Balance? Kann Karriere und Leben, kann Karriere und Familie nebeneinander funktionieren?
Ja, kann das denn funktionieren, Damian?
Franka Lehfeld fragt, was du erzählst, füllt mehr als ein einziges Leben aus und trotzdem hat jeder Mensch, auch du, ein Privatleben. Du bist Vater von 2 Töchtern, hattest eine Ehefrau, hast dann Nina kennengelernt. Inwiefern hattest du Zeit für dieses Privatleben? Hat deine Familie dir manchmal vorgeworfen, dass du für den Job lebst? Oder war allen Beteiligten klar, dass es einen Preis gibt, wenn man mit dir zusammen sein möchte? Spielt dieser Spagat eine Rolle in deinem Bewusstsein?
Also kurze Frage, kurzer Zwischeneinwurf. War allen klar, dass es einen Preis gibt, wenn man mit dir zusammen sein möchte? Kann man ja vielleicht das soziale Umfeld fragen, also vielleicht seine Freundinnen in München, die das dann gemerkt haben und die dann die Konsequenz gezogen haben. Aber seine 2 Töchter, also gerade die, hatten ja jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen so, dann doch einen anderen Vater. Also, was ist denn das für eine Frage?
Die einzige Phase in meinem Leben als Vater, in der ich viel Zeit für meine Kinder hatte, waren knapp 2 Jahre, in denen ich Leiter der Motorenproduktion bei BMW war. In dieser Position habe ich im Schichtbetrieb gearbeitet. Da ging es um 6 Uhr früh los und meistens war ich um 16 Uhr schon wieder zu Hause. Ich finde es toll, dass seine kürzeste Zeit, die er auf Arbeit verbracht hat, in seinem Leben 10 Stunden pro Tag waren.
Ja.
Da wurde geliefert.
Da wurde geliefert und da wurde auch Zeit für die Familie geliefert. Also 2 Jahre lang für seine Töchter.
Die Arbeitsteilung war bis auf diese 2 Jahre, dass meine Ex-Frau die Kinder betreut und sich zusammen mit einem Kindermädchen um alles gekümmert hat. Wie unzählige andere Väter war ich mit Haut und Haaren beruflich gebunden. Aber ich habe dennoch viel Wert darauf gelegt, wann immer möglich Zeit mit der Familie zu verbringen.
Erster Einwurf. Also die Arbeitsteilung war, sie macht alles, ich mache nichts zu Hause und in der Familie. Also alles an Care-Arbeit macht sie. Und zweitens möchte ich auf Wolfgang Reitzler antworten, aber ich habe dennoch viel Wert darauf gelegt, wann immer möglich Zeit mit der Familie zu bringen. Die einzige Phase in meinem Leben als Vater, in der ich viel Zeit für meine Kinder hatte, waren knapp 2 Jahre. Also, ich meine, ich kann ja auch auf etwas Wert legen. Und etwas Ähnliches hatten wir ja schon bei Stefan Aust. Also die Aussage von, oh ja, ich habe es mir dann nach Hause faxen lassen, habe dann da gearbeitet. Ist ja sehr nett, dass du diesen Anspruch hast, dann da zu sein. Aber Dasein bedeutet halt auch mehr als physische Präsenz. Und ich habe viel Wert darauf gelegt, wann immer möglich Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, den Wert darauf zu legen ist ja schön, aber man muss es halt auch irgendwie umgesetzt bekommen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, auf jeden Fall.
Ich sehe das falsch.
Nee, du hast recht, auf jeden Fall hast du recht. Man muss sich ja auch da wieder die Frage stellen, wie sieht das aus mit Care-Arbeit, wie sieht das aus mit emotionaler Arbeit? Es sagt sich ja so leicht von wegen, ja, ich war nicht so viel da für meine Kinder, wie ich sein wollte. Es bedeutet einfach, dass diese ganze Arbeit eben bei einer Person geblieben ist, beziehungsweise hier bei 2 Personen, eben bei Mutter und dem Kinderbetreuung, die angestellt worden war. Und er damit nichts zu tun hat. Und es sorgt ja auch so für eine gewisse Entfremdung den eigenen Kindern gegenüber, ohne damit jetzt jemanden hier zu nahe treten zu wollen, weil ich die Familiensituation dann natürlich nicht einschätzen kann. Näher bringt es dich auf jeden Fall nicht.
Ja. Und was in diesem Absatz halt auch noch sehr, sehr interessant ist als Einordnung, also diese 2 Jahre, die er als Vater zu Hause versucht hat zu verbringen, also bis auf 6 bis 16 Uhr. Es gibt ja die Nachfrage, wie alt seine Töchter zu dieser Zeit waren. Und er sagt 2 und 6. Ja. Also er hat halt effektiv, also ein Kleinkind von 2 Jahren wird das jetzt, klar, also man merkt schon, sind die Eltern präsenter, aber da und mit 6 kann man dann schon ein bisschen mehr machen, da kann man vielleicht auch mal einen Wochenendausflug machen, also auch mit einer 2-Jährigen geht das ja, aber es ist halt dann schon die Frage, wie viel Erinnerung daran bleibt halt.
Nun ja, frühkindliche Prägung geht ja weit über Erinnerungsvermögen hinaus, also insofern schön, dass er da war, aber es hätte halt durchaus mehr sein können und man könnte sich auch die Frage stellen, Warum das nicht versuchen aufzuteilen? Nun könnte man dem entgegenhalten, nun ja, es gab damals ja einen anderen Teil in Deutschland, da war das tatsächlich so. Aber da möchte ich einhaken, das ist ja auch etwas, was viele vergessen, wenn davon eben gesprochen wird, dass in der DDR viel mehr Frauen, auch vor allen Dingen Ehefrauen, eben noch gearbeitet haben. Das hat aber lustigerweise auch da nicht wirklich dazu geführt, dass die Care-Arbeit mehr aufgeteilt worden wäre zwischen Partnern, sondern dass es trotzdem weiterhin an der Frau hing, also quasi eine zusätzliche Belastung nochmal darstellte neben dem anderen Beruf. Nur, dass es staatliche Einrichtungen gab, die das Ganze vereinfacht haben in Bezug auf beispielsweise Kinderkrippe, Kindergarten und den Schulhort. Weswegen die Kinder dann halt nicht zu Hause geblieben sind. Aber was das Thema Care-Arbeit angeht, war die Belastung im Osten nicht wesentlich geringer. Weiterhin schreibt Wolfgang Reitzle, manchmal habe ich vielleicht auch zu viel Zeit in der Firma verbracht und hätte mir etwas weniger Zeitaufwand alles genauso gut hinbekommen. Meinem beruflichen Ehrgeiz insgesamt aber hätte ich nie hinten angestellt. Nun, daran hätte ich jetzt auch keine Zweifel gehabt.
Alles in allem hat mich mein Perfektionismus doch öfter ein bisschen arg geritten.
Ja, aua. Wir kommen nun zum Teil berufstätige Frauen, denn es wird gefragt, Nina ist deine zweite Ehefrau, ihr habt keine gemeinsamen Kinder, hast du in dieser Beziehung deine Zeit besser aufgeteilt? Bist du ihr und euch gerecht geworden?
Es hat mit Sicherheit geholfen, dass Nina selbst für ihren Beruf brennt, sonst wäre das vielleicht schwieriger geworden. Brutal war für Nina die Zeit, in der wir auf dem Peak unserer Emotionen waren. Ich aber von einem auf den anderen Tag weg musste. Ein Wechsel zu Linde schon damals wäre viel besser mit unserem Privatleben zu vereinbaren gewesen. Ich hätte weiter in Deutschland gelebt, nun war ich in einem internationalen Job permanent zwischen den Kontinenten unterwegs. Während der Zeit bei Ford war ich 3 Jahre überhaupt nicht mehr zu Hause und bin in den ersten 9 Monaten 27 Mal in die USA gereist. Das sind 3 Mal im Monat, glaube ich. Wow. Am Tag vor Heiligabend hatte ich einen solchen Jetlag, dass ich vor dem Christbaum, den Nina aufgestellt hatte, mit Kreislaufkollaps zusammengeklappt bin. Ich glaube, weil wir darüber gemeinsam reden können, darauf stellt man die Gegenfrage für ein oder die Nachfrage für eine Beziehung eine echte Belastungsprobe, worauf er sagt, Nina war unvorstellbar enttäuscht, dass ich einfach gar nicht mehr da war. Ach, ihr habt euch kennengelernt, ihr liebt euch, ihr seid, Zitat, auf dem Peak eurer Emotionen und du bist von einem auf den anderen Tag weg.
Es ist großartig, wie Franka Lehfeld das Ganze kommentiert mit den Worten, an dieser Stelle des Gesprächs wirkt Wolfgang Reitzle zum ersten Mal emotional tief berührt. Das berufliche Abenteuer seines Lebens und die zahlreichen Achterbahnfahrten erzählt er inzwischen aus der Distanz und mit dem Wissen, dass sie sich für ihn zum Guten entwickelt haben. Die persönlichen und privaten Emotionen bilden einen anderen Erzählstrang.
Dass diese Seite seltener angetippt wird als die des Managers, von dem so viel lernen und hören möchten, wird spürbar deutlich. Besonders, wenn er über seine Ehefrau Nina Ruge spricht. Verändern sich das Tempo und die Kraft seiner Stimme. Die Erinnerung auszusprechen, dass sie damals hätte gehen können, lässt seine Augen glasig werden. Wie sehr er sie liebt und wie groß ihre Liebe ist, kann man plötzlich im ganzen Raum spüren. Das Lebensmotto, der Erfolg, die Erfahrungen, die Medien – alles rückt wie hinter einem Schleier in den Hintergrund. Wolfgang Reitzle ist trotz seines einzigartigen Erfolgs und des Applaus seiner Umwelt immer Mensch geblieben. So dezent, so decent, so bodenständig wirklich.
Aber man muss ihr zugutehalten, sie stellt jetzt tatsächlich eine kritische Zwischenfrage. Im Grunde hast du dich verwirklicht und hast ausgeblendet, dass ein anderer Mensch deine Karriere mitlebt, ohne eine Wahl zu haben. Natürlich habe ich mich da ganz stark selbst im Fokus gehabt. Ach. Aber ich musste das einfach so machen. Es ist diese Verzweiflung, die da aus ihm spricht. Es wird ja davor gesagt, man spürt die große Liebe und ich will jetzt ihm nicht absprechen, dass er das selber als Liebe einordnet. Aber es wirkt einfach nur wie der verzweifelte Versuch, irgendwie noch an zwischenmenschlicher Bindung festzuhalten, angesichts der Leere, die sich aus der Karriere ergibt. Denn was ist es denn nun, wenn man nicht mehr arbeitet und aber sein ganzes Leben lang nur für die Arbeit gelebt hat? Was bleibt denn dann noch in der Rückbetrachtung?
Ein lückenfreier Lebenslauf.
Ein lückenfreier Lebenslauf und das vage Gefühl, irgendwie persönlich Erfolg gehabt zu haben.
Und folgende Aussage. Aber gut, Nina und ich haben meine nicht sehr beziehungsfreundlichen beruflichen Entscheidungen gemeistert, sind heute noch zusammen und glücklich. Und das ist besonders Ninas Verdienst. Also, Nina und ich haben schon mal gar nichts. Mhm. Nina hat, was du getan hast, gemeistert. So, und ja, schön, dass es dann am Ende nochmal erwähnt. Das ist besonders, also, ne, ich kenne die beiden ja nicht, aber es klingt halt wirklich, ja, es ist besonders Ninas Verdienst. Die hätte auch einfach sagen können, Wolfgang, du, das hier ist gerade ein Steuervorteil und keine Ehe.
Also sagst du, dass wir daran arbeiten müssen?
An der Beziehung.
Ich hatte eigentlich an mein Büro gedacht. Ja, aber wenn man schon darüber gesprochen hat, es hat ihn emotional mitgenommen und ja, man muss natürlich wieder aufs Geschäft zurückkommen und er hält dann nochmal fest, Kalender auf, trage diesen Spruch ein.
Okay, ja, ich schreibe mit.
Leistung zählt. Ohne Fokussierung, Engagement und persönlichen Einsatz kann man keinen Blumentopf gewinnen. Themen wie Gendern oder das Homeoffice zählen jedenfalls nicht zu den Prioritäten, wenn man Weltmarktführer werden will. Nun, ich möchte an der Stelle festhalten, dass so etwas wie Gendern und Homeoffice ja tatsächlich für ein Unternehmen wichtige Dinge sind, um Arbeitskräfte, also es hängt natürlich immer vom jeweiligen Zeitgeist ab und auch vom jeweiligen Standort, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal vom Standort Berlin-Mitte ausgehen, war beides jahrelang ein wichtiger Faktor und Homeoffice bleibt immer noch ein wichtiges Einstellungskriterium für viele Menschen.
Ich möchte dich aber darauf hinweisen, wenn jetzt alle anfangen zu gendern und die das lernen müssen und die denken dann im Satz vielleicht eine Sekunde drüber nach, weißt du, wie viele Stunden das sind? Das ist hoffentlich obviously ein Witz, also dass es rüberkommt. Aber ich verstehe auch gar nicht, also okay, über Homeoffice kann man sich tatsächlich streiten, wie unternehmerisch schwierig das umzusetzen ist, ein Innen an ein Wort zu schreiben, zumal es ja in schriftlicher Kommunikation technically weniger Schreibarbeit bedeutet, ob du jetzt nämlich sagst, unsere Mitarbeiterinnen und unsere Mitarbeiter oder ob du einfach das verkürzt auf MitarbeiterInnen und vielleicht einfach nur das I groß schreibst. Ja. Also,
ich würde,
um das jetzt ein bisschen überspitzt mal auszudrücken, da würde man aber viel Zuckertinte sparen.
Ich würde einfach sagen, dass diese Trennung nicht existiert. Das ist ja auch eine Trennung, die vorher schon im Buch gemacht wurde, dass es diese alten Werte gibt, die zum Leistungsprinzip aufrufen.
Ich sag da immer preußische Werte zu.
Ja, und auf der anderen Seite die progressiven Werte wie Homeoffice, Work-Life-Balance und Gendern. Das widerspricht sich ja aber nicht. Das war ja das Tolle am sogenannten progressiven Neoliberalismus, dass man dir progressive Sprache verkauft hat, einen progressiven Umgang miteinander, aber das Leistungsbestreben immer noch das gleiche geblieben ist, was dahinter steht. Nur, dass es anders kommuniziert wird und es dir vielleicht anders auffällt. Aber ja, diese Trennung, die er auch selber aufmacht, ist so nicht vorhanden und wir erleben ja jetzt auch wieder, wie entsprechende Liberalisierungen auch in großen Unternehmen wieder abgebaut werden, weil sie sich eben nicht mehr als so ein großer wirtschaftlicher Vorteil herausstellen.
Richtig.
Wir kommen auf Privilegien zu sprechen. Sie fragt ihn direkt danach, wie begegnest du der Klassifizierung alter weißer Mann? Sie impliziert, dass du deine Karriere nur aufgrund von Privilegien machen konntest, über die du dir nicht selbst bewusst bist. Du unreflektierte alte Mann.
Damian, das war gerade so ein freudscher Verleser. Du wolltest, dass es drinnen steht. Ja.
Der unreflektierte alte Mann, der seinen Weg auf Kosten anderer beschreitet.
Ja, ja, das ist natürlich so. Wir alle leben von Voraussetzungen, die wir nicht selbst geschaffen haben. Höre ich da etwa sowas wie Privilegien? Na gut, und zu diesen Voraussetzungen gehört eben auch, wann und wo wir geboren sind.
Accidentally based wäre es, würde er den Satz nicht fortsetzen mit, aber das ist erstens eine Binsenweisheit, zweitens nichts, was mir nicht klar wäre und drittens sind notwendige Voraussetzungen eben noch lange nicht hinreichende Voraussetzungen.
Eine Logiker in mir freut sich hier. Wir alle brauchen für Erfolg im Leben beides, Glück und eigene Anstrengung. Insofern ziehe ich mir diesen Schuh des alten weißen Mannes im Sinne des genannten Vorwurfs einfach nicht an.
Ha, 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 ha. Also steht hier drin, lacht und
ich muss. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, nicht an. Lacht. Unter dem Strich ist mir aber eher weniger geschenkt worden. Jedenfalls weniger als anderen. Jedenfalls, also ich habe zum Beispiel nie einen Job bekommen, weil ich Beziehungen hätte spielen lassen können. Also wir haben den Karriereteil übersprungen, aber hat er nicht basically gesagt, also das Einzige, was unternehmerisch für uns vielleicht nochmal relevant und interessant gewesen wäre, mit seiner ehemaligen, also mit dieser fast Unterlassungsklage oder was war das? Mhm. Wegen Vertrag, also wegen
Vertragsbrüchigkeit.
Wegen der eventuellen Vertragsbrüchigkeit. Sind das nicht auch schon irgendwie Beziehungen?
Ja, aber das ist später. Es geht jetzt erstmal um die Anfänge seiner Karriere. Okay, gut. Er sagte dann auch, auch meine Eltern waren nicht wohlhabend und ich bin nicht mit einer Erbschaft gestartet.
Stattdessen habe ich immer an das Prinzip Leistung geglaubt. Darauf habe ich vertraut und das hat sich auch bewährt. Bis heute ist Leistung für mich positiv und ich mag Menschen, die sich für eine Sache voll engagieren. Also ich mag erstmal Menschen.
Ich nicht. Sorry, dass Schopenhauer mit uns im Raum ist. Nein, ist er nicht, bitte. Ich möchte hier jetzt nicht wie ein Schopenhauer-Glaser rüberkommen, auf gar keinen Fall. Ich wollte nur diesen Witz einbringen. Was hierbei wieder interessant ist, sind diese zwei Punkte, die wir auch schon an anderer Stelle festgestellt haben. Erstens, es fällt dir leicht, diese Aussage zu treffen, es käme vor allen Dingen auf Leistung an, wenn du selber Erfolg gehabt hast, weil dann kannst du alles dir dahin biegen, dass es nur sich um deine persönliche Leistung gedreht hat. Und zum anderen, was uns hier begegnet, ist die sogenannte White Fragility. Es tut mir übrigens leid, dass ich sie in der ersten Folge falsch ausgesprochen habe. In dem Sinne, dass wenn du jemanden auf sein Privileg aufmerksam machst, in dem Fall hierbei ein alter weißer Mann zu sein, dann wird er sofort anfangen, versuchen, sich doch noch irgendwie als marginalisiert zu betrachten. Und nun ja, es ist natürlich etwas, also es macht natürlich einen Unterschied, ob du in einer Familie geboren wirst, die ohnehin schon gewisse Beziehungen in die Wirtschafts- oder in die Politik, in die Wirtschaftswelt oder in die Politik hat, die dir ein gewisses Erbe mitgeben kann und so weiter. Natürlich sind das dann nochmal Faktoren innerhalb dieses einen Privilegs, was du aber ja ohnehin schon hast. Es bringt also gar nichts darauf zu verweisen, weil es nimmt ja nicht das eine Privileg von dir.
Ja, based. Also was heißt based?
Eigentlich Grundlagenwissen.
Also ja, dementsprechend doch. Also ja. Basic, nicht based. Ja. Aber wir reden jetzt trotzdem drüber weiter. Angesichts solcher Vorwürfe stellt sich die Frage, ob wir in eine gesellschaftliche Schieflage geraten sind.
Da ist etwas verrutscht, das glaube ich schon. Das zeigt sich auch an der Debatte um die Frauenquote. Dahinter steckt eine wichtige Thematik, aber die sollte man anders angehen. Man muss überlegen, wie man Frauen für MINT-Fächer begeistern kann und wie man sie auch im Unternehmen fördert. Entscheidend ist dabei unter anderem, wie die Kinderbetreuung in Deutschland verbessert werden kann. Bei Linde zum Beispiel sind wir das umfassend angegangen und haben viele Kita-Plätze angeboten, sodass Frauen und Eltern allgemein die Möglichkeit hatten, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Ich möchte an der Stelle kurz Halt machen, bevor wir zu seinen anderen gesellschaftlichen Ansichten kommen.
Ja, bitte. Also bitte nicht, aber also auch, ich bitte nicht weiterkommen zu dem Thema.
Auch hier greift wieder dieser weiße Feminismus, den wir schon bei dem Interview mit Heiner Bremer angesprochen hatten, dass man sich die Frage stellen muss, warum diskutieren wir überhaupt das Thema Frauenquote in diesen bestimmten Bereichen? Er spricht jetzt hier über MINT-Fächer und über Unternehmen und dort vor allen Dingen dann auch so, also es ist ja klar, dass er damit so Führungsebene meint.
Ja.
So, und was damit gesagt wird, ist, wenn wir dort einfach für ein besseres Verhältnis, für ein besseres Geschlechterverhältnis sorgen, dann ist ja eigentlich das Problem gelöst. Wir haben es also hier auch wieder mit ein paar Personen zu tun, die tatsächlich einen Vorteil daraus ziehen werden oder würden, und für den Rest sieht es weiterhin schlecht aus, beziehungsweise steht Deutschland ja weiterhin auch global als Ausbeuter von Flinterpersonen weltweit da. Und auf der anderen Seite ist es auch toll, dass er eine Forderung macht, nämlich, dass Kinderbetreuung verbessert werden muss in Deutschland, was auch eine Sache ist, wo du ja sowohl Konservative als auch Liberale und Linksliberale befragen könntest und die werden alle sagen, ja, irgendwie müssen wir da was tun, aber mit dem Einschub, es sollte erstmal kein staatliches Programm sein, sondern es sollte von Unternehmen ausgehen, die sich an dem Fall hier die Kita-Plätze selber anbieten.
Ja, du. Na, und dann sagt er aber weiter, was denn, deswegen ich wohl.
Ja.
Ganz ähnlich ist es beim Thema Gendern. Auch da, auch das ist ein Zeichen falscher Prioritätensetzung, hat er ja schon mal gesagt, wa? Wir verkämpfen uns auf Nebenkrisenschauplätzen neben Kriegsschauplätzen gleichzeitig verfolgen wir die Idee eines anstrengungslosen Wohlstands. Das wird nicht funktionieren, das ist eine Illusion. Wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel keinen... hat er gerade gegendert? Hat er etwa...
geschlechtergerecht etwas ausgedrückt und nicht das generische Maskulinum verwendet?
Oh. Ich wollte eigentlich sagen, dass er überhaupt auf geschlechterbezogene Pronomen eingesetzt hat, beziehungsweise Geschlechterformen eingesetzt hat. Mhm. Aber das kann man... Wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel keine Noten mehr erhalten oder keine Klassenarbeiten mehr schreiben müssen, verlernen sie mit der Zeit, wie man mit unangenehmem Druck von außen gut umgehen kann. Das ist dann das Gegenteil von Resilienzentwicklung. Und das führt uns als Gesellschaft in letzter Konsequenz zu Wohlstandsverlusten. In Asien jedenfalls wird man uns auf diesem Weg nicht folgen. Im Gegenteil. Für mich ist völlig klar, dass ein Land, das keine Rohstoffe hat, auf Kreativität, Unternehmertum und Leistung setzen muss. Und dass diese Leistung dann auch belohnt werden muss. Auf Diffamierungen oder Bestrafung durch Steuererhöhungen jedenfalls sollte man besser verzichten. Dieser Kurs kann nicht funktionieren, er ist nicht nachhaltig, so fährt Deutschland vor die Wand.
Also geht es mal wieder einfach um die Konkurrenz, insbesondere jetzt mit China und Indien würde ich einmal daraus interpretieren, weil es beispielsweise in der japanischen Volkswirtschaft auch nochmal ganz eigene Probleme gibt mit Überalterung und so weiter. Was ich so herausstechend fand, war das mit den Schülerinnen und Schülern, die keine Noten mehr bekommen. Weil da kann man nochmal das Problem des Liberalismus quasi herausstellen. Nun würde ich sagen, dass wir ja beide dafür wären, dass dieses Erlernen von Konkurrenz innerhalb der Schule durch Noten und so weiter, dass das nicht sein müsste. So, nun gibt es ja auch unterschiedlichste Schulkonzepte, die das auch schon versuchen umzusetzen, auch schon etwas länger teilweise. Ja. Grüße gehen raus an die Waldorfschulen. Aber das Problem an der Stelle ist nicht, dass die SchülerInnen keine Resilienz erlernen würden. Das stimmt nicht, weil das muss nicht notwendigerweise etwas mit Noten und Konkurrenzdruck zu tun haben. Was sie ja halt nicht erlernen, ist zumindest nicht in diesem Rahmen der Noten, mit diesem ständigen Bewertungsdruck und Konkurrenzdruck umgehen zu müssen und werden dann konfrontiert mit einer Welt, die nun mal den Wettbewerb lebt. So, ja. Wo der Wettbewerb das zentrale Element des Wirtschaftens ist. Und ja, das ist dann natürlich eine harte erste Erfahrung. Auf der anderen Seite sollte einem das ja aber eher zu denken geben, wie die Welt außerhalb der Schule gestaltet ist.
Ja, richtig. Also vielleicht wäre auch erstmal eine Welt ohne diesen ganzen wirtschaftlichen Druck auch erstmal eine bessere Welt.
Ja.
Ist das ein Hot Take?
Hot Take. Du hast ja quasi zur Weltrevolution aufgerufen.
Hot Take, die Welt wäre besser ohne den ständigen Wettbewerbsdruck.
Das ganze Interview muss natürlich auf dieser pessimistischen Note enden, weil das Ganze als eine Warnung dastehen soll. Eben eine Warnung davor, dass Deutschland seinen Standort in der Welt verlieren kann. Und schreibt darauf hin, meiner Meinung nach läuft Deutschland auf Probleme zu, die wir selbst geschaffen haben. Trotzdem glaube ich an die Zukunft Deutschlands und Grund dafür sind vor allem die Privatunternehmer. Kein anderes Land hat so einen starken, innovativen Mittelstand und das sind nicht nur Milliardenunternehmen. Der deutsche Mittelstand ist so stark, dass er es trotz Reglementierungen und politisch motivierten Erschwernissen schafft, den Motor Deutschlands am Laufen zu halten. Wir müssten eigentlich so einen Deutschland-Counter hier einführen. Er schreibt weiter, das Land muss sich ganz schnell besinnen und klären, ob die Themen und die Prioritätensetzung nicht grundlegend verändert werden müssen. Klimaschutz zum Beispiel ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema.
Aber
wir sollten es nicht instrumentalisieren, um eine andere Gesellschaftsform zu bauen. Ich hatte das schon mal im Stefan-Aust-Interview angesprochen, deswegen hier nur kurz. Der Klimawandel ist eine direkte Folge aus dem kapitalistischen Wirtschaften. Es kann keine Lösung des Klimawandels oder der Klimakatastrophe geben innerhalb des Kapitalismus.
Da kenne ich ein paar KommilitonInnen von mir, die da anders argumentieren würden. Also kurz zum Kontext, ich hatte für eine Vorlesung internationale Organisation, hatten wir als Vorlesungskurs die Aufgabe bekommen, doch mal mit den gelernten Theorien über institutionelle Organisationen eine Lösung vorzuschlagen oder welche der Theorien am ehesten dafür geeignet ist, die Klimakrise, und wie ich dann in meiner Antwort formuliert habe, die Klimakatastrophe, zu beheben. Und es erstaunlich oft waren das alles so Sachen wie so, ja, naja, wir müssen es im System lösen und irgendwie, was war noch dabei? So diese implizite Hoffnung, dass alle Staaten das auch so anerkennen und irgendwie, als ob das ein Problem wäre, das alle gleich betrifft und das ist ja alle und das ist ja für alle. Und es gab auch Antworten, die gesagt haben, naja, hier, wir müssen vielleicht kritische Theorie anwenden und vielleicht Marx und Neomarxismus vielleicht mal, vielleicht lässt sich das nicht in diesem System lösen und vielleicht können wir auch nicht darauf vertrauen, dass alle Staaten A, ihre Verantwortung anerkennen, B, gleich davon betroffen sind, C, gleich dafür verantwortlich sind. Und witzigerweise sind bei B und C genau die stärker davon betroffen, die weniger verantwortlich sind. Also das ist, finde ich, eine fantastische Begebenheit. Eigentlich gar nicht. Nicht fantastisch.
Ja, Reitzel findet, dass der Begriff Nachhaltigkeit breiter gefasst werden sollte, so wie er ja ursprünglich auch immer gemeint war, als Dreiklang aus ökologischen, aber eben auch sozialen und ökonomischen Aspekten. Also er widerspricht sich eigentlich selber gerade so ein bisschen.
Widerspruchsticker 1.
Es muss zum Beispiel auch um Nachhaltigkeit im Renten- und im Gesundheitssystem gehen. Wie kann es sein, dass in der Bundesrepublik die demografische Entwicklung ignoriert wird und wir auf diesem Gebiet eben kein nachhaltig funktionierendes System haben? Das ist ein Skandal für ein Land wie Deutschland, das so viel Potenzial hat, aber leider ideologisch völlig fehlgesteuert wird. Gutes Schlusswort, schreibt Franka Lehfeld dazu. Ich frage mich, was er mit der ideologischen Fehlsteuerung meint. Weil man könnte sich ja jetzt fragen, wer hat denn überhaupt das Rentensystem in Deutschland konstruiert? Wer hat das Rentensystem in Deutschland konstruiert? Auch das moderne Rentensystem dann konstruiert?
Nicht mehr Bismarck.
Mhm. Wer hat es so weiter getragen? Welche Regierungen haben die demografischen Herausforderungen versäumt? Liegt es jetzt also wirklich an einem linksgrünen, woken Zeitgeist, Damian, dass das Rentensystem an diesem Punkt ist, wo es ist?
Damian, Glücksradfrage.
Ja.
Du hast bereits ein C und ein D. Wer hat das moderne Rentensystem so konzipiert, wie es ist und ist maßgeblich in den letzten Jahrzehnten für die sozialpolitische Entwicklung Deutschlands verantwortlich? Du darfst einen Buchstaben kaufen oder gleich lösen.
Ich mache es wie in der Sesamstraße. Hey du, willst du ein U kaufen?
Und das macht CDU. Was machst du mit unserem Land?
Nun ja, man darf an der Stelle aber auch die SPD und die FDP nicht unerwähnt lassen in ihren großartigen Bemühen dazu, den Menschen nur so viel zu geben, wie sie brauchen, dass sie sich nicht über den Staat beschweren, sondern stattdessen über wahlweise MigrantInnen oder Flinterpersonen oder migrantisierte Flinterpersonen.
Das klingt ja fast so, als wäre das etwas, das Bismarck gesagt haben könnte, um ein Sozialsystem einzuführen.
Beinahe. Mehr dazu auf unseren Social Media Kanälen, also folgt da unbedingt rein.
Er schreibt doch auch, ich glaube,
an eine egalitäre Gesellschaft.
Wir sollten es nicht instrumentalisieren, also hier Thema Klimaschutz, um eine andere Gesellschaftsnorm zu bauen. Ich glaube nicht an eine völlig egalitäre Gesellschaft. Wir sollten uns Chancengleichheit zum Ziel setzen, aber nicht falsch verstandene Gleichheit.
Nun, die Frage ist, warum sollte es Chancengleichheit geben, wenn ich nicht davon ausgehe, dass alle Menschen vom Kern aus gleich sind, also dass das eine unhintergehbare Wahrheit darstellt, dass Menschen gleich sind und deswegen auch durch ein entsprechendes Gesetz gleich behandelt werden sollten?
Das ist eine spannende Frage.
Ja, ich glaube auch nicht daran, dass wir in einer völlig egalitären Gesellschaft leben. Er sagt aber, ich glaube generell nicht an eine völlig egalitäre Gesellschaft. Also er sagt, das ist nicht möglich möchte deswegen nur auf Chancengleichheit setzen, weil er sagt, Menschen können an sich nicht gleich sein, aber man kann zumindest versuchen, dass sie mit möglichst den gleichen Startchancen ins Leben starten. Also gibt es doch Dinge, die sie privilegieren.
Ich meine, damit liegt er ja tatsächlich auch gar nicht mal so falsch. Also natürlich sind nicht alle Menschen gleich. Alle Menschen haben unterschiedliche Startvoraussetzungen, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Interessen. Das muss natürlich beachtet werden, aber wie du schon sagst, er glaubt ja gar nicht daran, dass wir daraus in eine egalitäre Gesellschaft kommen.
Na und vor allen Dingen, er verschweigt damit wieder den Widerspruch des Wettbewerbs. Wir haben den Wettbewerb und wir können darin für Chancengleichheit sorgen. Schauen wir uns Olympia an.
Nee, genau.
Es gibt trotzdem immer nur einen Sieger. Es gibt nur drei Leute, die aufs Treppchen kommen.
Weil das die Natur des Wettbewerbs ist. Es kann halt nur wenige SiegerInnen versus sehr, sehr viele VerliererInnen geben.
Ja.
Und selbst die, die ja bei Olympia verlieren, haben ja dennoch die ganze Aufmerksamkeit bekommen.
Mhm.
Die es vielleicht gar nicht erst dahin geschafft
haben.
Genau,
die sich gar nicht qualifizieren konnten. Und daran denkt man dann immer nicht, wenn man von Chancengleichheit spricht. Aber auch da, es ist nur ein Mittel dazu, den eigentlichen Wettbewerb und dessen Naturalisierung zu verschleiern. Denn ja, wir müssten keinen Wettbewerb als Grundlage für unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem haben. Nun, nach diesem Schlusswort ist es nun an der Zeit, dass wir einen kurzen Ausblick darauf geben, was uns nächste Woche erwartet. Da schauen wir uns das Interview mit Herbert Reul an.
Mr. Law and Order.
So wie ihn das Buch bezeichnet, dessen Zitat zugeordnet ist, du kannst nicht immer everybody's darling sein.
Was für die ihn nicht kennen, Herbert Reul ist Politiker.
Und er ist sicherlich nicht everybody's darling.
Ich glaube, kein Politiker ist everybody's darling. Außer Boris Pistorius, finde ich. Ich glaube, der ist seit ein paar Jahren ist er sehr beliebt.
Ja, Boris Pistorius. Nun, wenn ihr diese nächste Episode nicht verpassen wollt, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen, auf den entsprechenden Podcatchern folgt, auf denen ihr das gerade hört.
Folgt uns auch gerne auf, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, auf Instagram, auf TikTok, folgt uns auf YouTube.
Mhm. Und was natürlich darüber hinausgeht, lasst gerne ein Like da, lasst Kommentare da.
Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, bitte äußert dies.
Genau. Und wenn das dann so weitergeht, hören wir uns dann in der nächsten Woche dann zum Interview mit Herbert Reul.
Uns bleibt nur noch zu sagen, habt eine schöne Zeit und bis dahin. Macht's gut.
Das war To Write To Be True. Aufgenommen beim und mithilfe des Campus Radio Jena. Vielen Dank für inhaltliche Beratung an das Frauenzentrum Towanda Jena.